Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Geschichte als roten Faden oder den roten Faden eben durch diese Geschichte spinnen, ein Schwangerschafts-Yoga-Kurs, in dem Mütter, werdende Mütter zusammentreffen und tatsächlich Rechtsfragen haben. Und Frau Runge sozusagen diese beantwortet. Und das ist im Buch jetzt zusammengefasst. Wir steigen aber mit ihrer ganz eigenen Biografie ein, die mehr oder weniger auch die Motivation war, diesen Smart-Mama-Blog ins Leben zu rufen. Es war so, dass sie nach der Elternzeit, also das erste Kind war da, Elternzeit war vorbei, sie sind hochmotiviert in den Job zurückgekehrt. Der erste Tag, Jubel, toll. Und es ist was ganz, ganz Schreckliches passiert, eigentlich der absolute Super-GAU. Sie sind gekündigt worden.
Genau.
Wie lief das ab?
Dann fange ich mal an zu lesen. Genau. Erste Textstelle aus dem Buch. Die Aufzugstür öffnet sich. Und schon befinde ich mich in den heiligen Hallen meines Arbeitgebers, der Logo Logistics GmbH. Der Büroduft hat sich nicht verändert. Eine beißende Mischung aus Kaffee, Synthetikteppich und Raumspray. Ich öffne die Tür zu meinem Büro, bleibe stehen und lasse meinen Blick durch den Raum wandern. Alles sieht so aus wie vor der Elternzeit. Das Bild an der Wand, moderne Kunst in Ölfarbe, wilde Pinselstriche, die auch von Nick, meinem Sohn, stammen könnten. Das schwarze Regal mit den dicken Büchern und den Aktenordnern, die sich merklich vermehrt haben. Seltsam. Irgendetwas ist aber anders, denke ich plötzlich, und suche den Fehler, der mir eigentlich gleich hätte auffallen müssen. Ich schlucke. Fehler gefunden. Zwei wichtige Büroaccessoires stehen nicht mehr auf meinem Schreibtisch. Rechner und Telefon. Ich versuche, das ungute Gefühl, das aufkommt, zu unterdrücken und finde schnell eine Erklärung. Räuber und Ganoven. Wahrscheinlich hat sich jemand über die Feiertage eingeschlichen und den Rechner abmontiert, um ihn anschließend bei eBay zu versteigern. Ich alarmiere Pina, meine Assistentin, die in der Küche Kaffee kocht. Nee, das hat doch der IT-Paule gemacht, erwidert sie. Ach so, denke ich zufrieden, dann bekomme ich zur Feier des Tages also neue Technik. Das wurde aber auch Zeit. 15 Minuten später höre ich Schritte. Beide Chefs platzen in mein Zimmer. Kommen Sie mal bitte kurz mit in den Konferenzraum, wir müssen etwas besprechen. Die beiden sitzen mir am langen Besprechungstisch gegenüber und blicken mich mit ernster Miene an. Was habe ich verbrochen, frage ich mich. Ich bin doch nur eine Mutter, die sich ein Jahr um ihr Baby gekümmert hat und jetzt wieder arbeiten möchte. Herr Frey räuspert sich. Wir kommen gleich zum Thema. Es tut uns außerordentlich leid. Wir können Sie nicht mehr bei der Logo Logistics GmbH weiter beschäftigen. Flutsch. Ich habe das Gefühl, dass mir der Synthetikteppich unter den Stöckelschuhen weggezogen wird. Mein Gesicht erstarrt zur Maske, mein Puls steigt, mein Herz rast. Mit jedem unglaubwürdigen Erklärungsversuch ein bisschen schneller. Bis ich in Trance nur noch Wortfetzen aufschnappe. Umstrukturierung, Auslagerung der Rechtsabteilung, Kosten einsparen, keine andere Beschäftigungsmöglichkeit, sofortige Freistellung. Alles Gute für die Zukunft. Sie werden Ihren Weg schon gehen. Bla, bla, bla. Ich versinke langsam in einen dunklen Schlund und schnappe nach Luft. Dann nestelt Herr Wert unbeholfen an einer Klarsichthülle herum und übergibt mir ein Schreiben mit der Überschrift ordentliche Kündigung und sofortige Freistellung, ohne dabei die Miene zu verziehen. Eiszeitstimmung macht sich im Besprechungsraum breit. Bitte quittieren Sie mir den Empfang der Kündigung. Sie wissen schon, der guten Ordnung halber. Muss ich Ihnen ja nicht erklären. Herr Frey reicht mir wortlos einen Kugelschreiber. Ich überlege, ob ich mit ihr Arschgesichter unterschreiben soll, entscheide mich dann doch dagegen. Nicht, dass ich noch eine zweite und diesmal fristlose Kündigung riskiere. Ich unterzeichne mit zittriger Krakelschrift und lasse Höflichkeitsfloskeln über mich ergehen. Ich stelle keine Fragen, stehe auf und schüttle roboterhaft zwei Hände. Zurück in mein Büro rufe ich zuerst Max an. Was? Du veräppelst mich, oder? Das ist doch unzulässig. Du bist doch erst heute aus der Elternzeit zurückgekehrt. Da ist man doch noch im Kündigungsschutz, dachte ich. Leider hat er nicht recht, obwohl der gesunde Menschenverstand sagt, eine Kündigung am ersten Tag nach der Elternzeit, die jegliche Chance und Perspektive für einen gelungenen Wiedereinstieg zunichte macht, kann doch nicht zulässig sein. Aber die Rechtslage ist eine andere. Meine innere Anwältin ist jetzt hellwach und beginnt zu erklären. Weißt du, das ist wie bei einem Kaninchen. das sich in seinem Bau um seinen Kaninchenbabys kümmert. Es ist geschützt, wenn es die Elternzeit in seiner Erdhöhle verbringt. Sobald es den Bau nach der Elternzeit verlässt, kann sich ein Raubvogel vom Himmel stürzen und das Kaninchen packen. Einfach so, zack und weg. Ein halbes Jahr später scheide ich offiziell aus dem Unternehmen aus. Das Arbeitsverhältnis der Parteien endet aufgrund arbeitgeberseitiger betriebsbedingter Kündigung der Beklagten, steht im Vergleich, den wir vor dem Arbeitsgericht Berlin schließen. Der Rechtsstreit endet mit einer Abfindung. Nun akzeptieren Sie doch den Vergleich. Das ist doch ein gutes Angebot, drängelt der Richter mehrfach. Eigentlich wollte ich stur bleiben und in der nächsten Instanz ja sogar notfalls bis zum Bundesarbeitsgericht weiterkämpfen, bis die Ungerechtigkeit schwarz auf weiß in einem Urteil zu lesen wäre. Doch ich hatte Kraft und Lust verloren, den Prozess weiterzuführen, nachdem mir der Richter im Kammertermin zu verstehen gegeben hatte, dass er der Version der Gegenseite Glauben schenkt. Unternehmerische Freiheit nannte er den Elternzeit-Rauswurf-Masterplan, von dessen Existenz ich überzeugt war, die ich aber leider nicht beweisen konnte. Der Richter schloss die Verhandlung mit den Worten: Die Luft wird immer dünner, je mehr Verantwortung man im Unternehmen trägt. Den Satz: Und wenn man Mutter ist, sollte man entweder schnell wieder in den Job einsteigen oder damit rechnen, dass der Job nach der Elternzeit nicht mehr vorhanden ist, traute er sich nicht zu ergänzen. Wenige Wochen später weiß ich definitiv, der Elternzeit-Rauswurf-Masterplan ist zu 100% aufgegangen. Genauso wie ich es befürchtet hatte. Silvi, meine Elternzeitvertretung, wird einen Monat später wieder bei Logo Logistics GmbH als freie Mitarbeiterin beschäftigt. Für einen Bruchteil meines Gehaltes. Sie arbeitet in meinem Büro, sitzt auf meinem Stuhl und benutzt meinen Schreibtisch-Accessoires. Bestimmt hat sich IT-Paul mit dem Zeigefinger an die Stirn getippt und die Augen verdreht, als er den Rechner und das Telefon wieder in meinem Büro anschließen musste. Doch das Leben geht weiter, auch ohne Job. Irgendwann verbanne ich die Schriftsätze in der Sache Rungo gegen Logo Logistics GmbH in den Keller, richte meine Krone und fange an, Bewerbungen zu schreiben. 3 Monate nach dem offiziellen Ende meines Arbeitsvertrages habe ich einen neuen Job. Ein Jahr später bin ich wieder schwanger und ich fasse den in der Zwischenzeit gereiften Entschluss, nicht nur ein Baby, sondern gleich 2 Babys zur Welt zu bringen. Nix Geschwisterchen und ein Buch über Mütter- und Elternrechte. Denn ich habe der Welt und insbesondere allen potenziellen und werdenden Mamas da draußen so einiges mitzuteilen.
Toll, und da sind wir jetzt mit dem Buch hier auf der Messe. Wie geht's Ihnen, wenn Sie an diesen Tag heute zurückdenken? Also gibt es irgendetwas, was Sie als positiv
Ja, definitiv. Also es war natürlich damals ein großer Schock. Es war keine schöne Erfahrung, wenn man motiviert am ersten Tag nach der Arbeit plötzlich erscheint und dann kriegt man die Kündigung in die Hand gedrückt. Aber das hat so viel ausgelöst, letztendlich auch das Buch und viele andere Dinge, für die ich heute stehe und die ich gerne mache. Ich berate ja auch viele Eltern gerade zu diesen Themen, die auch in ähnlichen Situationen sind, denen in der Elternzeit schon gesagt wird, dein Job gibt's nicht mehr. Aufhebungsverträge, vieles, was leider heute in der Tagesordnung ist. Und deswegen denke ich, war es irgendwie eine Fügung oder ein Wink des Schicksals irgendwo im Nachhinein.
Der letztendlich auch zum Blog Smart Mama geführt hat. Und auf Smart Mama behandeln Sie im Grunde genommen, also es gibt mannigfache Fragen von Eltern, unter anderem auch eine, die einen ja sehr schweren Fall oder einen sehr, ja, sehr traurigen, einen Ernstfall behandelt. Das ist tatsächlich: Was macht man oder wie kann man Vorsorge leisten, wenn die Eltern sterben?
Ja, tatsächlich. Genau.
Ich glaube, Auslöser, wenn ich das richtig in Erinnerung war, tatsächlich auch eine Frage Ihres Sohnes.
Genau, also das ist ähnlich wie die erste Geschichte, die ich hier beschrieben habe, die sich eigentlich auch genauso ereignet hat im wahren Leben, von der ich gerne jetzt nochmal lese. Und die mit einer Frage meines Kindes beginnt. Das ist ja immer so interessant. Kinder stellen ja immer so direkte Fragen, bei denen manchmal Eltern völlig perplex sind und gar nicht wissen, was sie so antworten sollen. Und genau so eine Frage hat mir nämlich mal mein Sohn gestellt, unvermittelt. Mama, wann bist du tot? Fragt mich Nick. Nein, ich liege nicht halb zerquetscht unter einem Laster am Straßenrand oder verkabelt auf der Intensivstation, sondern sitze auf der Bank in meinem Gurkenfass. Seit einer Stunde spielen Nick und ich nun Schwarzer Peter und malen uns gegenseitig schwarze Punkte mit einem Filzstift ins Gesicht, wenn einer verloren hat. Ich lasse Nick ziemlich oft gewinnen und habe 5-mal mehr schwarze Flecken im Gesicht als er. Der Arme, ich muss ihn bei Laune halten. Er ist krank, eine Erkältung mit Fieber, Schnupfen und Halsweh, Infekt Nummer 5 seit Jahresbeginn. Ich lege die Karten auf den Tisch und blicke entsetzt zu ihm. Mama, wann bist du tot? Hat er das gerade wirklich gefragt? Hasenkind, geht's dir gut? Frage ich vorsichtig und lege ihm kurz die Hand auf die Stirn. Vielleicht ist das Fieber wieder höher geworden. Ein Fieberkrampf, womöglich fantasiert er. Mama, mir geht es gut. Und wann bist du dann tot? Nein, es ist kein Albtraum. Es ist ein glasklar gesprochener Satz von Nick. Laut und deutlich. Was soll ich bloß antworten? Ich sortiere meine Spielkarten, um Zeit zu gewinnen und überlege. Abends erzähle ich Max, meinen Mann, was sich im Gurkenfass ereignet hat. Wir schütteln gleichzeitig die Köpfe und kommen zu der ernüchternden Schlussfolgerung. Wir haben Versicherungen für unsere Kinder abgeschlossen, Geld für sie angelegt, eine Schule ausgesucht, Nick in einem Schwimmkurs und Mika bereits auf die Warteliste für das Instrumentenkarussell gesetzt. Aber wer sich im Ernstfall um die Kinder kümmert, das haben wir noch nicht geregelt. Noch schlimmer, wir haben uns darüber noch nicht einmal ansatzweise Gedanken gemacht. Sind wir denn eigentlich komplett bescheuert? Max sieht blass aus. Wie ist denn überhaupt die Rechtslage, wenn einer von uns oder schlimmstenfalls wir beide mit dem Auto gegen einen Baum fahren sollten, fragt er. Ich kann ja jetzt ein bisschen was dazu erklären. Genau. Also das ist wie gesagt so eine ganz typische Geschichte aus dem Leben gegriffen. Es ist so passiert und wir haben überlegt, ja, was passiert eigentlich? Was passiert, wenn die Eltern versterben? Was sollte man regeln? Man beschäftigt sich ja nicht so gerne mit dem Thema Tod. Und vielleicht ein paar kleine Dinge, die man wissen sollte, wenn man Kinder hat, was man unbedingt regeln sollte. Es ist nämlich wirklich so, wenn beide Eltern versterben, wird von Gesetzes wegen ein Vormund benannt. Und das machen die Gerichte, beziehungsweise zusammen mit den Jugendämtern. Und es kann natürlich im schlimmsten Fall sein, dass das irgendeine Familie ist oder dass das Kind zu einer Pflegefamilie kommt, wenn niemand da ist, keine Verwandten oder keiner, der in Frage kommt für das Kind. Die Taufpaten sind es nämlich zum Beispiel nicht. Das ist immer so eine ganz große verbreitete Meinung, dass die Kinder dann zu den Taufpaten kommen. Das ist zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Das interessiert die Gerichte gar nicht. Und daher ist es zum Beispiel in so einem Fall unheimlich wichtig, dass man schon zu Lebzeiten dafür Sorge trägt und sich eine Person aussucht. Das müssen nicht zwingend Verwandte sein, die sich dann um die Kinder im Ernstfall kümmern. Und das ist natürlich der typische Vormund. Und da muss man natürlich gucken, wer kommt in Frage. Man sollte mit der Person auf jeden Fall reden. Und es sollte natürlich jemand sein, der das altersmäßig noch hinkriegt. Und was man auch wissen sollte, das ist quasi wie ein Testament. Daher muss man da bestimmte Formvoraussetzungen beachten. Man muss es handschriftlich machen auf einem Blatt Papier mit Datum, also wirklich den ganzen Text handschriftlich. Und dann kann man anordnen, wer in so einem Fall sich um die Kinder kümmern soll. Man kann natürlich auch zum Notar gehen, aber man kann es auch selber machen. Die Geschichte hat dann tatsächlich auch noch ein, so ein bisschen lustiges Ende genommen. Das lese ich jetzt gleich nochmal weiter vor. Ist immer interessant, was die Kinder so aus ihrer Fantasie machen. Eine Woche ist seit unserem Leben- und Todgespräch vergangen. Nix Fragen habe ich noch immer nicht beantwortet. Zugegebenermaßen habe ich mich darum gedrückt und mir selber eingeredet, dass ich schon richtig darauf reagieren würde, wenn er noch einmal fragen sollte. Bestimmt hat er vergessen, dass ich ihm noch eine Antwort schulde. Pustekuchen, falsch gehofft. Ich sitze auf der Bettkante und lese ihm zum Einschlafen ein Buch vor, das er sich von Mathilde ausgeliehen hat. Mika schnarcht bereits mit offenem Mund und ausgebreiteten Armen. Auf meinem Schoß liegt ein großes Bilderbuch. Nick will, dass ich ihm die Geschichte von Tarzan vorlese. Er lauscht aufmerksam und unterbricht mich nicht ein einziges Mal. Das passiert sehr selten. Ich lese ihm vor, dass Tarzan mit seinen Eltern in Afrika strandet, nachdem das Schiff brannte, auf dem er sich befand. Sie leben dort im Dschungel in einem Baumhaus. Tarzans Eltern fallen jedoch tragischerweise einem Jaguarüberfall zum Opfer. Affen entdecken das Baby, füttern und säugen es und ziehen es groß. Dabei erleben sie eine Menge Abenteuer mit ihm. Puh, ganz schön harter Tobak, denke ich mir beim Lesen. Einige Passagen werden von mir zensiert, indem ich sie einfach auslasse. Und schon wieder tote Eltern. Ob die Geschichte pädagogisch so wertvoll war? Nachdem ich das Licht ausgeknipst habe und Nick einen guten Nachtschmatz auf die Stirn gedrückt habe, fragt er plötzlich. Mama, komme ich dann auch zu einer Affenfamilie, wenn ihr tot seid? Diesmal bin ich gefasster als im Gurkenfass, dennoch erleichtert, dass das Licht bereits ausgeknipst ist. Ich nehme seine Hand und streichle sie sanft. Nein, mein Schatz. Erstens gibt es hier keine Affen und zweitens, wenn mir etwas zustoßen sollte, dann kümmert sich doch der Papa um dich. Und was passiert, wenn der Papa auch tot ist? Muss ich dann mit Mika zu den Affen? Bitte, bitte. Ich besuche euch auch mit der Rakete im Himmel und bringe dir Pfefferminzschokolade und Papa den Tennisschläger vorbei. Und Bananen. Ich beschließe, das blöde Buch heimlich verschwinden zu lassen, wenn Nick eingeschlafen ist. Nein, mein Hasenkind, dann wird sich jemand um euch kümmern, den ihr gut kennt und der euch lieb hat, so wie deine Oma und der Opa, aber doch keine Affen. Die können doch nicht einmal richtig sprechen und kreischen nur laut herum. Aber die Affen können uns doch auch lieb haben und in dem Buch gerade konnten die doch auch sprechen. Das kann sein, aber dann müsstet ihr in den Dschungel ziehen und da gibt es fette Schlangen, giftige Spinnen und keinen Fernseher, ergänze ich noch. Kurze Pause. Sagt Nick und überlegt. Dann bleibe ich lieber doch zu Hause bei Oma und Opa. Aber die Affen können ja zu uns ziehen. In meinem Zimmer ist ja noch Platz. Sie dürfen auch in meinem Indianerzelt wohnen. Jetzt muss ich doch ein wenig schmunzeln. Ich stelle mir die Oma und den Opa mit unseren beiden Jungs und einer wild gewordenen Affenbande vor, die unser Haus zerlegt. Das kannst du ja dann im Fall der Fälle mit den Omas und dem Opa besprechen, okay? Gut, Mama. Ich frage mal Oma, sagt Nick zufrieden, umklammert meine Hand und schließt die Augen.
Toll, dass dieses so ernste Thema dann doch mit einem Schmunzeln am Ende für Sie und Ihren Sohn ausgegangen ist. Gute Fakten zum Schluss. Kommen wir noch auf ein ganz alltägliches Thema, was, wenn man Kinder hat, relativ schnell passieren kann. Stellen Sie sich vor, das Beispiel ein Kind, Sie haben es hier mit auf der Messe, und es hat irgendwie einen Edding in die Hand bekommen. Und es macht die Kappe ab vom Edding und fängt auf einmal an, mit diesem Edding auf ihrer Jacke, auf ihrer Tasche rumzukritzeln. Dann haben Sie als Eltern ein Problem. Welcher Fall trifft denn hier in Kraft?
Genau. Tatsächlich auch ein Erlebnis aus dem eigenen Erfahrungsschatz. Ich lese dazu mal eine Passage aus dem Buch vor und dann erkläre ich mal ein bisschen, wie die Rechtslage ist in dieser Situation. Weil ich habe auch zwei sehr lebhafte Jungs und die haben auch schon einiges angestellt. Schatz, ruft Max aus dem Flur. Ja, was denn? Antworte ich etwas ungehalten aus dem Bad. Gerade im Begriff, mich aufzuhübschen. Wir müssen los, wann bist du endlich fertig? Obwohl ich weiß, dass er diese Antwort hasst, schmettere ich zurück. Gleich, ich beeile mich. Ab jetzt habe ich noch maximal 5 Minuten Zeit. Danach wird er mir mit den beiden Jungs in den Tür stehen und mir fürchterlich auf die Nerven gehen. Schnell pinsel ich meine Augenränder weg, male meinen Mund rot an und zupfe 3 sichtbare graue Haare mit der Pinzette heraus. Mein Plan, die Nägel gegen das graue Herbstwetter da draußen noch schnell leuchtend rot mit der Farbe Russian Roulette zu lackieren. Heute habe ich es mal geschafft. Sehe ich gerade. Gebe ich auf. Schade. Eigentlich wollte ich heute so richtig dick auftragen. Heute steht nämlich etwas ganz Besonderes auf dem Programm. Wir sind bei unseren Freunden Richard und Luise eingeladen. Richard und Luise sind das Glamour-Paar schlechthin. Schön, lustig, trinkfreudig, auf den begehrtesten Gästelisten an oberster Stelle. Immer einen Platz in der Front Row und überall auf der Welt zu Hause. Richard und Luise haben aber keine Kinder. Sollte man wissen. Luise öffnet mit einem Strahlen die Tür und empfängt uns in einem faltenlosen grünen Seidenkleid mit raffiniertem Ausschnitt. Ach toll, dass ihr es geschafft habt. Mensch, was sind eure Jungs groß geworden, wie niedlich die beiden sind, ruft sie begeistert und klatscht in die Hände. Hoffentlich findet sie die beiden auch noch niedlich, wenn wir uns später von ihr verabschieden, denke ich leise. Nick und Mika rennen indes ohne Begrüßung an Richard vorbei, der uns mit ausgebreiteten Armen entgegenkommt und herzlich drückt. Ich hetze den beiden Jungs hinterher, die Kinderrucksäcke unter den Arm geklemmt und stelle mir wiederholt die Frage, wieso kennen meine Kinder keine andere Gangart als Rennen? Habt ihr schon unser neueste Errungenschaft gesehen, Richards neues Lieblingskunstwerk? Lenkt Luise ab und deutet mit ihrer Hand auf ca. 5 aneinander genagelte Holzlatten, ca. 3 Meter hoch, die längs an der Wohnzimmerwand lehnen. Der Künstler hat auf die Latten ein schwarzes Graffiti gesprüht. Eine ziemlich heppe Frau in einem schwarz gestreiften Kleid, umgeben von Kreisen, Dreiecken und Sternen. Die Frau hat eine Ponyfrisur, lugt durch eine große Sonnenbrille und hält lässig eine Hundeleine an der Hand, an der eine zerknitterte französische Bulldogge hängt. Auch Nick gefällt das Kunstwerk. Er kriecht mit seinen Dinos, die er inzwischen ausgepackt hat, in das Dreieck aus Bild, Wand und Fußboden und klopft auf die Hinterseite der Holzlatten. Komm schnell da raus, schimpfe ich und ziehe Nick an einem Arm aus der Höhle und setze ihn nebenan auf den Boden. Das ist ein sehr wertvolles Kunstwerk, auf das du nicht einfach mit deinen Dinos klopfen darfst, höre ich mich reden. Geschätzter Wert 30.000 Euro, Tendenz stark steigend, ergänzt Richard stolz. Von einem Berliner Street-Art-Künstler, der gerade immens gefeiert wird. Nach meinem Geschmack hätte der Künstler noch etwas mehr Farbe verwenden können, bemerkt Luise. Aber Richard war sofort verliebt und wollte es unbedingt kaufen. Ich nicke anerkennend und halte Nick, der erneut in die Kunsthöhle kriechen möchte, an seinem Arm zurück. Wollt ihr uns nicht einmal den Rest eurer neuen Wohnung zeigen, schlägt Max vor. Klar, meint Richard. Los geht's. Ich nehme Mika auf den Arm, befreie ihn von den letzten Schokokrübeln und überlege noch einen Moment, ob ich Nick alleine lassen kann. Er hatte sich zwischenzeitlich mit den restlichen Keksen auf einem flauschigen Flocati, der zwischen dem Esstisch und der Holzlatten-Streetart ausgelegt ist, gemütlich gemacht und malt mit Wachsmalstiften gewissenhaft Bilder in einem XXL-Malbuch mit dem Titel »Bei der Feuerwehr« aus. Nicht, dass er mit den Stiften irgendeinen Unfug treibt, denke ich besorgt. Neulich hat er unsere Wohnzimmerwand mit kleinen schwarzen Strichmännchen und Vulkanen bemalt. Er ist so vertieft in sein Malbuch, da kann eigentlich nichts passieren, rede ich mir ein. Bevor die Besichtigung losgeht, werfe ich ihm trotzdem noch einen eindringlichen Blick zu. Wir machen einen Rundgang durch die Wohnung und sind gleich wieder da. Nick sieht mich an, überlegt, nickt kurz und widmet sich einer Feuerwehrleiter, die er mit langen Strichen rot ausmalt. Die Wohnung ist wirklich ein Traum und enthält alles, was in eine schöne Altbauwohnung gehört. Hohe Decken, knirschende Eichendielen, Flügeltüren mit Jugendstil-Bleiglas-Ornamenten, ein grüner Kachelofen und natürlich Stuck an der Decke. Irgendwann kehren wir in das Wohnzimmer zurück. Plötzlich stößt Luise einen langen, schrillen Schrei aus, der mir durch Mark und Bein geht. Ich laufe schnell um die Ecke und traue meinen Augen nicht. Nick steht konzentriert vor der Holzlatten-Streetart und malt mit regelmäßigen Hin- und Herbewegungen den unteren Teil des Streifenkleides der Hipster-Lady rot aus. Ich traue meinen Augen nicht. Das Kleid ist ab kindererreichbarer Bauchnabelhöhe rot-schwarz gestreift. Aber nicht nur das. Die zerknitterte französische Bulldogge ist jetzt nicht mehr holzfarben, sondern grün. Jetzt ist es endlich bunt, verkündet Nick stolz. Seine Augen leuchten die vier Erwachsenen an, die wie angewurzelt vor ihm stehen und auf die Holzlatten-Streetart starren. Schnell entreiße ich Nick den roten Wachsmalstift, nehme ihn aus Angst vor einem in Notwehr handelnden Richard auf den Arm. Ich denke an den hohen Schaden, an Elternhaften für ihre Kinder und gleichzeitig an das spärliche Elterngeld. Nichts wie weg, sagt meine innere Stimme.
Vielen Dank. Sind Sie heute noch befreundet mit dem Paar?
Ja, wir haben inzwischen auch Kinder. Also ich glaube jetzt, ja, in 2 Wochen ist der Termin, genau. Ja, also sie ist tatsächlich schwanger, hat sich nicht davon abhalten lassen, Kinder zu kriegen.
Kein Schock
trotz dieser Erlebnisse, die sie mit uns hatte. Ja.
Wie hat sich's dann geklärt?
Naja, letztendlich ist ja immer die Frage, wer haftet für so einen Fall. Ne? Und da muss man ja einmal auseinanderhalten, sind es die Kinder an sich, weil Kinder können ja theoretisch auch haften. Ne? Kann ja auch sein, dass ein Kind schon geerbt hat, viel Geld auf dem Konto hat, dann könnte ja auch jemand herkommen und sagen, nur das Kind ist reich, ne, da hole ich mir jetzt mal auch mein Geld. Das geht theoretisch auch.
Ja.
Und davon muss man aber auseinanderhalten, ob die Eltern natürlich haften. Und Kinder haften eigentlich erst ab dem 7. Lebensjahr, weil sie erst dann deliktsfähig sind. Also das heißt, unter dem 7. Lebensjahr passiert eigentlich nichts. Und in dem Fall waren die Kinder unter 7, also die Kinder, meine Kinder konnten, sind da rausgehalten worden aus der Sache. Also wenn Richard und Luise auf die Idee gekommen wären, da Ansprüche gegen meine Jungs zu stellen, das hätte schlecht ausgesehen. Die Frage ist aber natürlich, ob die beiden sich an uns hätten wenden können. Mhm, ne?
Mhm. Und, ist das Stichwort auch Aufsichtspflicht?
Genau, das hängt auf jeden Fall auch damit zusammen. Viele kennen ja immer, das hängt ja an jeder Baustelle, der berühmte Satz, Eltern haften für ihre Kinder. Der ist aber so nicht ganz richtig, beziehungsweise dieser Satz muss eigentlich immer ergänzt werden, weil Eltern haften eigentlich nur dann für ihre Kinder, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzen. Und das ist natürlich eine Frage, die in der Praxis nicht ganz so einfach zu beantworten ist, weil das ist eine Einzelfallsache und die muss eigentlich für jeden Einzelfall abgewogen werden. Das hängt letztendlich vom Alter des Kindes ab, von der Entwicklung des Kindes, ob das Kind krank ist, von der ganz konkreten Situation. Und hier könnte man natürlich schon sagen, dass wenn ein Kind, also in dem Buch war er jetzt ungefähr 4, als er das gemacht hat mit dem Bild verkritzeln, und ich ja wusste, dass er das auch schon zu Hause öfters mal gemacht hat. Er hatte ja auch schon zu Hause die Wände angemalt, dass es von mir natürlich schon ein bisschen fahrlässig war, die schöne Wohnung anzugucken und mein Kind mit den Wachsmalstiften da alleine sitzen zu lassen. Also man weiß natürlich nicht, wie ein Gericht entscheiden würde, aber man könnte schon sagen, in dem Fall habe ich wahrscheinlich sogar meine Aufsichtspflicht verletzt, weil ich war nicht mehr in Augenweite. Ne? Also ich war an einer ganz anderen Stelle in der Wohnung und wusste, da besteht eine gewisse Gefahr, dass er da vielleicht irgendwas anstellt. Naja, und für so einen Fall ist es natürlich unheimlich wichtig, weil, naja, 30.000 aufwärts will natürlich auch keiner zahlen, dass man zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung abschließt. Ne? Und das ist ja auch ein großer Bestandteil des Buches. Ich habe ja hier immer in so kleinen erklärenden Kästchen, die sieht man hier in so grauen Kästchen, Tipps für Eltern hinterlegt und erklärt. Und da ist zum Beispiel dann auch der Tipp, dass man unbedingt eine Haftpflichtversicherung abschließen sollte, weil die würde dann solche Schäden natürlich auch tragen, ne? Und das ist natürlich unheimlich wichtig, ne? Aber selbst wenn ich auch die Aufsichtspflicht nicht verletzt hätte, wäre es auch wichtig, gut versichert zu sein, weil man möchte natürlich, wenn man mit jemandem gut befreundet ist, auch nicht sagen, du, das ist mir jetzt eigentlich total egal, was da passiert ist. Ich habe meine Aufsichtspflicht nicht missachtet. Ist mir doch egal, wie du jetzt dein Bild wieder flott kriegst, ne? Das kann natürlich auch im zwischenmenschlichen Bereich zu sehr unangenehmen Situationen führen. Und deshalb gebe ich jetzt auch, also habe ich in dem Buch auch den Tipp für Eltern gegeben, dass man immer prüfen sollte, ist man wirklich gut haftlich versichert, weil die Situation, Stichwort Edding, das passiert wirklich ganz, ganz schnell. Oder mein Sohn hat auch einmal angefangen, irgendwelche Steine rumzuschmeißen und es waren Autos in der Nähe, ne? Das kann auch ganz schnell passieren. Oder der berühmte Fußball, der eine Scheibe kaputt macht, ne? Also
die Klassiker.
Das ist auch ein Klassiker, ja.
Also alles ganz lebensnahe Beispiele, die Sie im Buch von Frau Runge, Don't Worry, Be Mommy, nachlesen können. Anhand wirklich einer sehr schön erzählten Geschichte, die Sie einfach auch sehr nett gut weglesen lässt, können Sie hier geballtes juristisches Fachwissen rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternsein nochmal nachlesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Runge sitzt gleich noch am Signiertisch. Bücher sind dort natürlich auch zu erwerben. Wir würden uns freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.